Ja, Herr, ich bitte dich echt, dass du dein Wort jetzt segnest an uns. Und Herr, auch, dass das rüberkommt und dass das ja, irgendwie irgendjemand versteht. Das ist ein Wirken deines Geistes, Herr. Hilf uns zu verstehen, wie sehr wir dich brauchen. Und dass alles, was wir haben, auch den Glauben, um den es heute geht, dass das alles ein Geschenk von dir ist, Herr. Und dass es nichts gibt, worin wir uns rühmen können, außer in dir, Jesus, und in deinem Heiligen Geist. Amen. 2 Monate her, dass wir Worship Night hatten. Und viele sind heute Abend hier, die vielleicht noch nie da waren. Deswegen mal kurz zur Wiederholung. Wir haben am Anfang, hat der Ed mit mal sonntags über die Person des Heiligen Geistes gepredigt. Und da war ganz wichtig festzuhalten, dass es eben eine Person ist und keine Kraft, die wir anzapfen. Der Heilige Geist gebraucht uns und nicht wir gebrauchen ihn. Wir gebrauchen nicht ihn, um unsere Ziele zu erreichen, sondern er gebraucht uns, um seine Ziele zu erreichen. Dann haben wir abends über die Taufe mit dem Heiligen Geist gesprochen. Wer kann mir noch die 3 Erscheinungsformen nennen vom Heiligen Geist? Griechische Wörter bitte. Erstes. Para. Para ist das Erste. Bedeutet, dass der Heilige Geist mit jedem einzelnen Menschen auf der Erde ist, also ihm begegnet, auf Jesus zeigt zu gewissen Situationen und jedem Menschen die Gelegenheit gibt, sich zu Jesus zu bekehren. Das heißt, der Heilige Geist ist generell auf dieser Welt, um auf Jesus zu zeigen und durch sein Wort zu sprechen. Zweites, griechisch bitte. Epi, was dritte? N. Der Heilige Geist nimmt in uns Wohnung, wenn wir uns zu Jesus bekehren. Er ist derjenige, der in dir aufschreit, wenn du irgendwelche nackten Plakate irgendwo siehst und so einen Hals kriegst als Christ. Und ich frage es, warum regt mich auf? Ich bin früher nie darüber aufgeregt, fand ich früher toll. Heute stört mich das irgendwie. Heiliger Geist in dir. Er ist derjenige, der dich ins Gebet zieht und der dich zerbrochen sein lässt über deine Sünde, der dir ein schlechtes Gewissen gibt, wenn du gesündigt hast. Dritte Erscheinungsform, Epi. Die Taufe mit dem Heiligen Geist oder das immer wieder neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Besondere Befähigung zum Dienst, haben wir gesagt. Und zwar, einfach die Taufe erstmal als erstes. Ich weiß nicht, ob ihr jemals schon mal die Taufe mit dem Heiligen Geist hattet. Wenn nicht, würden wir es gerne heute Abend machen. Aber der Heilige Geist befähigt uns zum Dienst für gewisse Situationen über dieses Para und En hinaus, um in gewissen Situationen einfach ein wunderbares Werk zu tun in uns. Dann haben wir uns die Geistesgaben angeguckt. Wir haben erstmal Geistesgaben definiert. Ich lese es nochmal kurz vor. Geistesgaben sind göttliche Befähigungen zum Dienst, die der Heilige Geist allen Gläubigen in bestimmtem Maße verleiht. Sie stehen vollständig unter seiner Herrschaft und müssen zur Auferbauung der Gemeinde und zur Verherrlichung Christi eingesetzt werden. Dann haben wir uns angeguckt, was Geistesgaben nicht sind. Sie sind nicht unser persönliches Spielzeug, das wir nach Lust und Laune und unseren eigenen Zielen einsetzen. Sie dienen nicht zur Vermarktung unserer eigenen Person und sie können nicht von uns erlernt werden. Und wir haben gesagt, dass jeder Geistesgaben hat, aber keiner hat alle. So, dann haben wir gehört über die Gabe der Weissagung und über die Gabe der Erkenntnis oder das Wort der Erkenntnis. Und heute machen wir weiter mit der Gabe des Glaubens. Schlag mal mit mir 1. Korinther 12 nochmal auf. Wenn ihr die Bibel habt. Künstlich, aber muss mal ein bisschen näher so hinhalten, aber lasst das Licht ruhig aus. Da steht in Vers 9, oder ich lese mal ab Vers 7. Jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist. Und jetzt kommt's. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist. Was wir also hier sehen, ist, dass der Glaube eine Gabe ist. Es ist ja nichts, was wir erlernen können, sondern sie ist uns vom Heiligen Geist gegeben. Und die beste Definition von Glauben, wer weiß, wo die steht? Hebräer 11, Vers 1, genau. Da steht, es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich denke, es ist wichtig, jetzt nicht einfach nur herzugehen und sagen, okay, was ist die Geistesgabe des Glaubens, das und das und das, so und so kann man das machen. Sondern ich denke, wir sollten uns noch ein bisschen Zeit nehmen und über Glauben reden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber erstens ist das ein Riesenthema in meinem Leben, immer wieder Verwirrung drüber. Habe ich genug Glauben? Glaube ich nicht genug? Es gibt Kreise, da heißt es, du musst nur genug Glauben haben, dann Mercedes, dickes Auto, was auch immer. Es gibt andere, die, wo der Glaube überhaupt keine Rolle mehr spielt, wo es nur noch um rationalen Menschenverstand geht, auch Christen. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir uns mal kurz angucken, was Glaube überhaupt ist und vor allen Dingen, was für verschiedene Arten von Glauben es gibt. Weil mich hat das extrem gesegnet, das zu studieren, weil ich einfach wieder gemerkt habe, wie wenig das mit mir selber zu tun hat und wie viel das mit der Güte und Gnade Gottes zu tun hat. Die erste Art des Glaubens ist der sogenannte rettende Glaube, Saving Faith. Dazu Römer 12, Vers 3, ihr könnt euch den Vers einfach mit aufschreiben und ich werde nachlesen. Da schreibt Paulus Folgendes: Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Hä? Wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Hört man nicht immer wieder, du musst nur genug Glauben haben? Du musst immer nur genug Glauben haben, oder ich habe so einen großen Glauben, bla 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 bla, als ob wir den uns selber herangezüchtet hätten irgendwie. Hier steht, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und dieser rettende Glaube, und das hat mich echt umgehauen, ist, weil hier steht jedem, jedem Menschen. Jedem Menschen ist ein gewisses Maß an Glauben zugeteilt worden. Ist eigentlich krass und radikal. Das heißt nämlich, dass jeder Mensch dazu in der Lage ist, sich zu Jesus zu bekehren. Niemand hat eine Ausrede. Niemand kann später vor Jesus sagen und sagen, ich hatte einfach nicht den Glauben dazu. Ich konnte einfach das nicht glauben. Jeder Mensch hat zu irgendeiner bestimmten Situation in seinem Leben die Gelegenheit, weil Gott ihm genug Glauben gibt, in der Situation eine Entscheidung zu treffen. Wie bekommt man rettenden Glauben? Wir lesen es in Römer 10, Vers 17. Ich habe viele Verse, deswegen lese ich einfach nur vor. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und wie übt man diesen Glauben dann aus, wenn man errettet wird? Römer 10, Vers 9, ein paar Verse vorher. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das heißt also, jeder Mensch bekommt in seinem Leben die Chance, weil er genug Glauben in dem Moment vom Heiligen Geist bekommt, eine Entscheidung zu treffen. Und ich will euch das anhand von meinem eigenen Leben mal so ein bisschen erzählen, wie das bei mir so war. Als kleiner Junge immer in der Sonntagsschule oder in der Kinderschule immer von Jesus gehört, immer das Evangelium gehört. Aber zu der Zeit konnte ich das nicht glauben. Ich hatte einfach diesen Glauben nicht. Mir war das zu unrealistisch. Es wurde mir auch auf eine Art und Weise vorgelebt, die einfach mir Jesus so als negativ dargestellt hat, dass ich eigentlich, ich konnte es nicht glauben, dass es so ist. Weil die Taten der Leute um mich herum, die mir das erzählt haben, einfach nicht dazu gepasst haben, was diese radikale Botschaft von Jesu Tod am Kreuz eigentlich wirklich bedeutet. Später, als ich Teenager wurde, war es so, dass ich mich an Situationen erinnern kann, wo ich genug Glauben dafür hatte. Ich wusste ganz tief in mir drin, das stimmt, Jesus ist der einzige Weg zu Gott und ich muss mein Leben ihm geben. Aber zu der Zeit wollte ich das nicht mehr. Ich bin mit 14, 15 ganz sachte und leicht über Musik und verschiedene Dinge in die Neonazi-Szene abgedriftet. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Evangelium mir neu immer wieder gesagt wurde, hatte ich so einen Hass auf Gott, auf Christen, auf Juden, auf Ausländer, dass ich mir gesagt habe, mit sowas will ich nichts zu tun haben. Ich wusste aber ganz tief in mir drin, dass das stimmt. Aber in dem Moment wollte ich mich nicht mehr entscheiden. Bin dann relativ tief da reingeschlittert. Es fing an mit einer relativ, harmlosen Skinhead-Szene, wo so Musik und Gemeinschaft und irgendwie sich groß fühlen ging. Ab nach Berlin mit 17 und mehr Ideologie kam dazu. Und immer wieder wurde mir das Evangelium von verschiedenen Leuten gesagt und ich wusste im Herzen, es stimmt, aber ich wollte es einfach nicht. Es ist eine Entscheidung, merkt ihr? Es ist nicht der Glaube, der dich rettet, nur alleine in dem Sinne, dass Gott dir Glauben schenkt, dann glaubst du halt, ist die Entscheidung. Ob du glaubst, dass ein Arzt dich heilen kann, hilft dir nicht, wenn du nicht zum Arzt gehst, oder? Es bringt dir nichts, dich zu Hause hinzusetzen, du hast ein Krebsgeschwür oder Krebs ein bisschen extrem, aber vielleicht irgendwie eine Erkältung und so und du glaubst daran, dass ein Arzt dir helfen kann, dann wirst du nicht zu Hause gesund, weil du an den Arzt geglaubt hast, dass der dir helfen kann. Du musst zum Arzt gehen, um dir Medikamente verschreiben zu lassen oder dir helfen zu lassen. Und ich wollte das zu dem Zeitpunkt nicht. Und so ging es immer weiter und immer weiter. Und ich kann mit meinem Leben bezeugen, dass Jesus mehr als eine Chance gibt. Er gibt dir immer und immer wieder die Chance, dich zu ihm zu bekehren. Und als ich so 20 war, hat diese Ideologie und dieses Leben so an meinem Herzen gezehrt, dass ich völlig tot war innerlich. Ich habe mich so elend und kalt gefühlt. Jeder für mich war ein potenzieller Feind, weil als Neonazi ist jeder für dich ein potenzieller Feind, der nicht gerade weiß und arisch ist und deine Weltanschauung hat. Ist leider so, also in extremen Kreisen ist es so. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin eigentlich am Ende innerlich, so, das Leben ist so nicht schön. Und ich hatte auch Suizidgedanken, allerdings nicht so Suizidgedanken, wie man sich das vorstellt. Ich schlitz mir ganz allein in der Badewanne meine Pulsadern auf und blute eben aus oder was auch immer oder stürze mich von der Brücke. Meine Suizidgedanken gingen eher dahin, mir eine Pumpgun zu besorgen und so viel wie möglich Leute abknallen, um mich danach selber abzuknallen. Und mich hat das echt krass getroffen, als ich jetzt in den Nachrichten von Wisconsin gehört habe, der Typ, der in den indischen Tempel reingegangen ist und genau das gemacht hat. Hat 8 Leute abgeknallt in seinem Hass und hat danach sich selber die Kugel gegeben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mir schon Waffen besorgt habe und kurz davor war, das zu tun, aber das war meine Art von, so wird es wohl enden, weil du siehst keine Ausweg in der Situation. Dieser Hass, der kann überhaupt nicht raus. Und wir sind zum Glück heute in einer Demokratie, wo sowas auch hoffentlich nie wieder passieren kann. Aber in dem Punkt hat mir nochmal jemand das Evangelium genannt. Ich hatte eine alte Freundin eingeladen in den Gottesdienst und ich war an dem Punkt zum ersten Mal wieder offen. Und ich war einfach so, Herr, wenn du, ich versuch's einfach nochmal. Und ich hatte in dem Moment wieder Glauben. Der Heilige Geist gibt dir Glauben. Und ich habe die Entscheidung getroffen. Weil ich einfach gemerkt habe, dieser Weg führt mich nirgendwo hin. Und ich habe gemerkt, dieser Weg ist falsch und ich kann meinen Glauben in Jesus setzen, weil er immer wieder an meine Tür klopft, weil er immer wieder gnädig zu mir ist und habe mein Leben Jesus übergeben. Das ist mein Beispiel vom rettenden Glauben. Ich weiß nicht, ob ihr eure eigenen Stories habt, das ist meine Story. In Epheser 2, Vers 8 steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Dieser Glaube ist Gottes Gabe und du musst dich entscheiden. Rettender Glaube. Das Zweite, was wir kennen, ist der gottvertrauende Glaube. Gottvertrauender Glaube ist das, was wir in unserem Christsein erleben. Das ist das, was wir, ich lege jetzt mal die Bibel weg, weil die habe ich eh nur in der Hand, ist das, was wir in unserem Christsein als geistliches Wachstum oft bezeichnen. Gottvertrauender Glaube ist das, was dich zu seinem Wort zieht, seine Verheißungen studieren lässt und an ihnen festhalten lässt, immer mehr und mehr, je mehr du seine Treue und seine Gnade erlebst in deinem Leben. Und das ist ein wachsender Glaube und dazu gehört auf unserer Seite Disziplin und dass wir diesen Glauben auch ausleben. Und genauso wie der rettende Glaube eine Entscheidung mit sich zieht, ist das auch mit dem gottvertrauenden Glaube. Ihr könnt mir bestimmt zustimmen, dass in eurem Christseinleben ihr immer wieder entscheiden müsst, will ich Gott vertrauen? Will ich das jetzt im Glauben leben? Weil den Glauben hast du. Er hat dich gerettet. Du hast Zeugnis nach Zeugnis nach Zeugnis irgendwann in deinem Leben, wo du Gottes Treue und Gnade erlebt hast. Den Glauben musst du haben. Der Glaube ist da. Gott hat bewiesen, dass er so ist. Und er kann es dir jeden Tag neu beweisen. Die Frage ist, ob du in den Situationen dich entscheiden willst, das auch anzunehmen. In meinem Leben war es so, ich bin nicht der Typ, der dann radikal alle seine CDs und Bücher und Freundschaften gekündigt hat, beziehungsweise weggeschmissen hat, sondern mein Lebensvers ist eigentlich Philipper 2,13, denn Gott ist es, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Ich habe Gott beim Wort genommen und gesagt so, ich hasse Juden und ich hasse die auch, nur weil ich mich jetzt zu Jesus bekehrt habe, heißt das nicht, dass ich nicht Vorurteile in meinem Herzen habe. Ich hasse jeden eigentlich, auch Christen. War nicht gerne am Anfang der Gemeinde. Ich war einer von den berühmten Leuten, die zuletzt reingekommen sind nach dem Worship und als erstes wieder raus, sonst die Predigt weg war, weil ich eigentlich mit den Leuten nichts zu tun haben wollte. Weil ich erstens dachte, wenn die rausfinden, wie ich drauf bin, schmeißen die mich eh raus. Und zweitens wollte ich auch einfach nichts mit denen zu tun haben. Ich bin einer von denen, die Jahre, oder nicht Jahre, aber monatelang einfach nur so ein Typ, der ab und zu mal reinguckt und wieder raus. Und kein Christ konnte sich um mich kümmern, weil ich das nicht wollte. Der Heilige Geist hat sein Werk in mir getan. Und ich musste anfangen, Gott zu vertrauen. Ich musste ihm vertrauen, als es darum ging, Freundschaften zu beenden in der Szene. Weil die Szene bietet dir Sicherheit, ist dein einziges Zuhause. Die Bild-Zeitung und alle anderen Menschen der Welt hassen dich dafür, dass du Nazi bist. Also hast du sowieso sozial keine Chance. Das ist deine Familie. Das sind die Einzigen, mit denen du richtig engen Kontakt hast. Das sind auch die Einzigen, mit denen du Kontakt haben willst, richtig. Alle anderen sind, naja, okay. Ich musste Gott vertrauen, dass der Weg besser ist, den er für mich hat. Den Glauben hatte ich schon dadurch, dass er mich gerettet hat, aber ich musste ihm vertrauen und diesen Glauben ausüben, dafür, dass ich wieder eine Entscheidung treffen musste. Und so ging es Stück für Stück in meinem Leben weiter. ging bis dahin, dass ich Gott vertrauen musste, dass Partyleben und wöchentliche Besäufnisse nicht das Beste sind, sondern eher freitagsabends Jugendstunde und irgendwie Gottes Wort einsaugen. Das war ein harter Schritt für mich. Ich musste mir jeden Samstag die blöden Fragen haben. Wo bist du denn gewesen? Für meine alten Kumpels. Ich musste ihm vertrauen, dass sein Weg der beste ist. Ich musste ihm vertrauen, als ich irgendwann CDs im Wert von über 1.000 Euro verbrannt habe, weil die so viel wert sind auf dem illegalen Markt, dass ich dafür eben fast einen Tausender gekriegt hätte. Meine Kumpels hätten mir die mit Sicherheit alle abgekauft. Aber Gott hat gesagt, die Kopien, die bitte nicht in andere Hände weitergeben, die werden wir schon vernichtet. War wieder ein Vertrauensschritt. Und so geht das Stück für Stück. Immer wieder müssen wir uns entscheiden, in dem Glauben, den wir von Gott bekommen haben, dadurch, dass er seine Treue uns bewiesen hat und dadurch, dass wir, was wir aus seinem Wort hören, Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Und ich kann sagen, Leute, wenn ich mein Leben heute angucke, dann kann ich selbst nicht glauben. Aber das sind alles Ergebnisse von Entscheidungen, wo ich von Gott gegebenen Glauben den in Anspruch genommen habe und gesagt habe, okay Gott, dann vertraue ich dir auch. Und so ist es bei uns auch, in unserem eigenen Leben. Wenn du in Situationen bist, du musst dich immer wieder neu entscheiden. Willst du im Glauben wandeln? Nicht von wegen, du musst nur genug Glauben haben. Das ist der schwachsinnigste Spruch, den es gibt. Du musst nur genug Glauben haben. Dann geht das. Du musst im Glauben wandeln. Der Glaube wird dir gegeben. Er ist eine Gabe. Und dann kannst du darin wandeln. Hast du einen Einfluss darauf, wie viel Glauben Gott dir gibt? Natürlich. Wenn du dich nicht dazu entscheidest, als Christ zu wachsen, dann wirst du auch nicht mehr Glauben bekommen. Wenn du Entscheidung triffst, im Glauben zu wandeln, umso mehr siehst du Gottes Größe, seine Güte, seine Gnade. Wenn ich bedenke, wie allein mein Glaube gewachsen ist, unser Glaube gewachsen ist, mit dieser Gemeinde und mit den verschiedenen Gebäuden, in denen wir waren und finanziell und so weiter. Wir haben mehr Glauben geschenkt bekommen dadurch. Wesentlich mehr. Wir sehen das in der Bibel einfach, weil ich will hier nichts labern, was nicht auch in der Bibel zu finden ist, bei Abraham. Gott hat Abraham immer mehr Glauben gegeben. Er hat ihn aus dem Land Ur hinausgeführt, hat ihm Verheißungen gegeben, war treu mit ihm, hat Wunder gewirkt und so weiter. Und trotzdem hatte Abraham Schwächen in seinen Entscheidungen, im Glauben zu wandeln. Erinnert euch an die Geschichte mit Ismael. Seine Frau hatte einen schwachen Moment und hat gesagt, Gott kriegt das eh nicht auf der Reihe, ich bin viel zu alt, wir können keine Kinder kriegen. Also machen wir mal auf unsere Art und Weise, ich gebe dir meine Magd und dann machen wir einen Sohn. Und das ist dann mein Sohn und das ist dann unser Nachkomme. Abraham hat sich in dem Moment nicht dazu entschieden, im Glauben zu wandeln. Und so ist es bei dir in meinem Leben, in deinem Leben. Wir können immer wieder die Sachen auf unsere Art und Weise tun. Nur dann werden wir nicht wachsen als Christen, wenn wir nicht den Glauben in diese entsprechenden Entscheidungen umwandeln. Und trotzdem wird ihm hinterher sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet, weil er bis zum Schluss immer wieder entschieden hat, ich will Gott vertrauen, bis auf verschiedene Ausnahmen. Und am Ende ist er sogar bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern für Gott, weil er so viel Vertrauen und so viel Glauben hat und sich entscheidet, das auch zu tun im Glauben. Und er glaubte und wusste, Gott wird sich drum kümmern. Aber er musste sich entscheiden, das zu tun. Er musste sich entscheiden, ich gehe mit meinem Sohn auf den Berg und opfere ihn, weil ich darauf vertraue, dass Gott ihn entweder zum Leben wieder erweckt oder einen neuen Sohn gibt, weil er hat mir versprochen, dass durch mich alle Völker gesegnet werden, dass aus mir der Messias kommen wird und dass ich Vater vieler Nationen sein werde. Ich habe nur einen Sohn, wenn er den nimmt, wird er was anderes machen. Und Abraham ist ein krasses Beispiel dafür. Es gibt noch eine dritte Art von Glauben, der sehr verbunden ist mit unserer Gabe des Glaubens, wo wir gleich darauf zu sprechen kommen, das ist der sogenannte heilende Glaube. Wir sehen das wunderbar in dem Beispiel mit der blutflüssigen Frau, die Jesus geheilt hat. Matthäus 9, Vers 20. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Wir sehen hier also, wie Glaube ganz eng verbunden ist mit Wundern. Und wir kommen jetzt genau zu dieser Gabe des Glaubens. Was ist der Unterschied zwischen der Gabe des Glaubens in 1. Korinther 12 und den Glaubensarten, die ich gerade genannt habe? Die Gabe des Glaubens wird als eine Geistesgabe genannt. Das heißt also, dass eine gewisse Person in gewissen Situationen besonders viel Glauben bekommt, um eine gewisse Sache zu tun, für die sie sich natürlich wieder entscheiden muss. Und deswegen würde ich auch sagen, wir nennen es einfach besonderen Glauben. Besonderen Glauben. Ihr kennt das bestimmt aus eurem eigenen Leben. Ihr seid in Situationen und ihr merkt auf einmal, Wahnsinn, ich habe das Gefühl, als wäre ich hier darauf vorbereitet worden. Als gibt Gott mir jetzt genau diesen Glauben und du bist von dir selber überrascht und musst aufpassen, dass du nicht stolz wirst, weil du merkst, wie viel Glauben er dir gibt und wie das alles geht, wie das alles vorangeht, obwohl das eigentlich mit menschlichen Mitteln nicht zu erklären ist. Und ich finde ein saugutes Beispiel dafür, dass das wirklich eine Gabe ist und dass das nichts mit deiner eigenen Geistlichkeit zu tun hat, die du dir heranzüchten kannst, ist bei Petrus selbst. Petrus war jetzt nicht unbedingt der geistlichste Mensch, gerade zu Jesu Lebzeiten. Viel Mist gemacht, viel dummes Zeug gelabert, sehr stolz gewesen, sehr hochmütig gewesen, arrogant. Alle werden dich verlassen, nur ich nicht. Und dann verleugnet er sie vor so einem kleinen Mädchen. Dreimal und der Hahn kräht. Also, ich will Petrus nicht schlecht machen, aber das war schon ziemlich übel. Würde mir vielleicht auch passieren, aber ne, Petrus eben. Ne? Und trotzdem ist er derjenige, der aus dem Boot steigt, als der Herr auf dem Wasser wandelt. Und diesen Glauben, den hat er genau in der Situation bekommen. Er sah den Herrn auf dem Wasser ihm entgegenkommen in einem tosenden Sturm. Alle hatten Todesangst. Kennt die Geschichte vielleicht. Und Petrus sagt, sprich her und ich komme aus dem Boot raus. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus steigt aus dem Boot, schauend auf Jesus und wandelt auf dem Wasser. Wieder eine Entscheidung, die er treffen musste. Er musste sich nochmal entscheiden, in diesem Glauben auch denn tatsächlich diesen Schritt zu tun. Und ich finde, das sieht man in der Situation total genial, wie sehr das mit der Entscheidung zu tun hat. Denn in der gleichen Situation entscheidet er sich plötzlich um. Ihr müsst euch das mal reinziehen. Der ist auf dem Wasser gelaufen und der hat auch selber gemerkt, dass der auf dem Wasser gelaufen ist. Und wie das Boot auf einmal da war und Jesus da und er wandelt auf dem Wasser. Wo braucht der noch mehr Glauben? Ne? Also wenn du auf einmal anfängst zu schweben und zu fliegen, dann wirst du ja wohl hoffentlich glauben, dass du anscheinend schweben oder fliegen kannst. Und trotzdem guckt er auf die Wellen und entscheidet sich auf einmal nicht mehr zu vertrauen und geht unter. Versteht ihr das? Könnt ihr das so verstehen? Den Zusammenhang zwischen der Entscheidung, die ich immer im Glauben treffen muss, immer Tag für Tag mit jeder Situation. Und es gibt noch andere Situationen. Ihr kennt vielleicht die Situation in der Apostelgeschichte, wo der Bettler am Tempel sitzt und bettelt und Petrus und Johannes gehen zum Tempel und Petrus sagt zu ihm, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich dir gebe, gebe ich dir, in Jesu Namen stehe auf und gehe. Und er zieht ihn hoch. Das ist Glauben gewesen. Das war ein Glauben und das war eine Entscheidung, die er treffen musste. Ist nicht nur so, dass er sich da vorgestellt hat und irgendwie, wäre der geheilt. Wenn er sitzen bleibt, naja, so peinlich ist das nicht. Aber einen Krüppel hochzuziehen und dem vermutlich noch einen Arm auszukugeln dabei und den noch bekrüppelter zu machen, als er schon ist, das ist schon ganz schön viel Glauben, den er in der Situation gehabt hat. Und das war dieser besondere Glaube, den Petrus da bekommen hat. Und er war später, wo er gepredigt hat und 3000 Mann wurden zur Gemeinde hinzugetan, ein Mann des Glaubens, der immer wieder diese Gabe des Glaubens von Gott bekommen hat. Für wen ist dieser Glaube? Ist er für jeden, damit jeder sich durch Glauben irgendwas herbeibeten kann? Nee. Jesus sagt in Markus 11, Vers 22, und Jesus antwortet und sprach, habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in deinem Herzen nicht zweifelst, sondern glaubst, dass es, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Das hört sich erstmal so an, als ob ich machen könnte mit dem Glauben, was ich wollte. Ich glaube, dass dieser Mercedes jetzt auf den Kopf liegt und wie ein Käfer irgendwo auf der Straße rumliegt. Bumm, eine Mercedes. Was für einen Sinn hat das? Dieser Glaube ist für die Nachfolger Gottes gemeint, für die Jünger. Jesus hat das zu den Jüngern gesagt. Was heißt Jünger? Nachfolger Jesu. Was sagt Jesus selbst über Nachfolge von sich selbst? Lukas 9, Vers 23. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das heißt, dieser Glaube, um Berge zu versetzen, ist nicht, damit du Berge versetzt, weil das Spaß macht, Berge zu versetzen, sondern der Glaube, Berge zu versetzen, ist für die, die Jesus radikal nachfolgen und in seinem Namen für sein Königreich radikale Dinge tun wollen. Für die ist dieser Glaube gemeint. Und für die ist diese Gabe des Glaubens. Wie bekommt man Glauben für gewisse Situationen? Ich denke einmal, wie die Jünger auch Jesus gefragt haben, die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Ein anderer sagt zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben, gib mir mehr Glauben. Wir können darum bitten. Und es hat mit den Entscheidungen zu tun, die wir tagtäglich in dem Glauben, den wir schon haben, treffen. Ich kann euch sagen, euer Glaube wächst nicht die Bohne, wenn wir uns jedes Mal dafür entscheiden, die Dinge auf unsere Art und Weise zu tun. Und wenn ich gucke, wie wenig Glauben ich manchmal habe und wenig Vertrauen ich in Gott habe, dann ist es erschreckend. Dann scheine ich ja tatsächlich nur aufgrund von rationalen Entscheidungen zu wandeln und zu glauben, zu gehen. Warum ist es ausgerechnet in der westlichen Welt so, dass hier keine Wunder mehr passieren? Weil wir uns lieber dazu entscheiden, den rationalen, menschlichen Verstand zu folgen. Heißt das, dass man nicht mehr zum Arzt gehen soll und stattdessen sich totbetet, weil man irgendwie meint, nee, auf keinen Fall, wir sollten im Glauben auch zu Ärzten gehen. Und ich meine damit nicht irgendwie was total Abgefreaktes, aber wie viele Entscheidungen treffen wir tatsächlich im Glauben und nicht mit unserer Absicherung hinten so. Mal lieber gucken, falls Gott irgendwie nicht zieht, mache ich mal lieber so und so. Oft entscheiden wir uns schon direkt dazu. Und damit will ich uns heute Abend herausfordern. Also ich fasse nochmal zusammen. Es gibt den rettenden Glauben, den jedem Menschen gegeben ist. Jeder Mensch hat zu einer gewissen Situation und zu mehreren Situationen genug Glauben, um Jesus anzunehmen. Keiner wird vor ihm stehen und eine Ausrede haben. Keiner. Jesus wird ihm in die Augen gucken und da werden die Menschen schon zu Boden fallen, weil sie ihm nicht in die Augen gucken können, weil sie genau wissen, ich habe mich gegen dich entschieden. Ich hatte nicht nur nicht genug Glauben, ich habe mich gegen dich entschieden. Das weiß jeder Mensch. Und genauso werden wir auch vor ihm stehen als Christen, wenn er Gericht hält über die Dinge, die wir für ihn getan haben oder für ihn gelassen haben oder umgekehrt. Wir werden wissen, dass wir den Glauben hatten. Wir werden wissen, dass wir die genug Fähigkeit hatten, um das zu tun. Wir haben uns nur oft da gar nicht so entschieden. Und ein Vers, der echt traurig ist, ist in Matthäus 6, Vers 3 bis 6. In seiner eigenen Heimat tat Jesus kaum Wunder. Also, ich lese den Vers jetzt nicht vor, aber da steht, dass Jesus kaum Wunder tat in seiner eigenen Heimat wegen dem Unglauben der Leute. Weil sie einfach sich nicht in dem Glauben, den sie schon hatten, und die kannten Jesus, die haben Jesus aufwachsen sehen in seiner Heimat. Die hatten eigentlich alles, was sie brauchten, um diese Entscheidung zu treffen, ihm zu vertrauen und ihn Wunder wirken zu sehen. Und ist das nicht komischerweise bei uns auch so? Warum ist es gerade in Südamerika oder in Afrika oder in Asien, in China, wo die Gemeinde verfolgt wird, wo man von unmöglichen Dingen hört, wo wir schon fast sagen, das geht gar nicht, das ist bestimmt eine Legende oder so. Leute werden geheilt, Menschen werden von den Toten auferweckt, Erweckungen passieren in so einer radikalen Art und Weise und wir hängen hier in Deutschland mit unseren paar Leuchten, unseren paar Gemeinden rum, die alle eingehen. Was ist los? Ich frage mich echt, was los ist bei uns und ich denke, es hat was damit zu tun. Jesus anscheinend sagt, bei euch habe ich keinen Bock, Wunder zu tun, wegen eures Unglaubens, weil ihr diese Entscheidung gar nicht treffen wollt. Und das ist eine Herausforderung an uns heute. Leute in Südamerika zweifeln nicht an der geistlichen Welt. Da geht so viel ab und die erleben so viel auf guter oder böser Seite. Und wir rationalisieren Gott vollkommen weg. Verbannen ihn aus unseren Büchern, drucken da irgendwelche Legenden ab von irgendeinem Knall von ein paar Milliarden Jahren und das war's. Und das ist es. Und dann tauschen das ein gegen Gott und seinen Geist und seine Wunder. Und die Herausforderung ist einfach. Ach ja, ich wollte ja nochmal zusammenfassen. Ich mache das mit der Herausforderung gemeinsam. Wenn du hier bist und du kennst jemanden, wo du einfach dir wünschst, dass er, wo du weißt, der hat den rettenden Glauben schon, der hat nur noch nicht die Entscheidung getroffen. Lass uns dafür zusammen beten oder betet heute. Ruf den Herrn an dafür. Betet für ein Wunder. Wenn du selbst noch gar nicht errettet bist, aber du weißt in diesem Moment, es ist wahr, ich habe diesen Glauben, ich muss diese Entscheidung treffen, dann lass uns das heute Abend zusammen tun. Ganz wichtig für die meisten von uns wahrscheinlich, wenn du Christ bist und du möchtest gerne mehr Vertrauen in Glauben bekommen, du möchtest darin wachsen in deinem Glauben und du möchtest einfach Gott mehr erleben, aber du bist einfach immer wieder in dieser Versuchung, die Dinge auf deine Art und Weise mit deiner Methode zu machen, lass uns dafür beten. Lass uns füreinander beten. Lass uns jetzt in dieser Lobpreiszeit den Herrn wirklich dafür suchen. Ich bin durch die Study hier total, also dadurch, dass ich das hier mal mir genau angeguckt habe, total herausgefordert worden, weil ich mir gar nicht so bewusst war, dass es gar nicht so sehr an dem Glauben selbst liegt, sondern an meinen Entscheidungen, die ich treffe. Ich kann Gott eigentlich keinen Vorwurf machen. Ich habe genug Wunder, ich habe meine Story eben gehört, ich habe genug Wunder in meinem Leben erlebt. Ich habe keine Entschuldigung. Ich könnte eigentlich Berge versetzen für Jesus, für sein Königreich und für seine Sachen. Und warum tue ich es nicht? Ich war selber echt extrem beschämt darüber. Und ich will nicht hier, dass wir alle Depri sind. Jesus liebt uns und er tut große Wunder und wir sind total gesegnet hier, jeder von uns. Aber ich wünsche mir echt mehr zu sehen. Ich wünsche mir mehr zu sehen in diesem Land. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir und ich, das fängt bei mir an, dass wir im Glauben Schritte gehen, die einfach unmöglich sind. Wo wir einfach vertrauen, weil er gut ist. Und dafür müssen wir wachsen, auch als Gemeinde. Wir werden nicht als Gemeinde das Wahnsinnswunder auf einem Bumm erleben. Wir müssen auch als Gemeinde Schritte gehen im Glauben. Wir sind schon als Gemeinde Schritte im Glauben gegangen. Aber hier wird nicht bumm mal auf einmal alles Mögliche passieren, wo wir alle, das sind Schritte, das sind Sachen, an denen wir wachsen müssen. Umso mehr Glauben bekommen wir, umso mehr Gelegenheiten bekommen wir, diesen Glauben auch auszuleben. Und die Gabe des Glaubens, wenn du in einer Situation bist, gerade, wo du sagst, ich bin echt in einer verzweifelten Situation, mir geht es echt nicht gut und ich brauche besonderen Glauben in dieser Situation. Wir würden gerne für dich beten. Ich bin hier während dem Worship, vielleicht noch andere, denen ihr vertraut, die ihr kennt, können für euch beten. Betet einfach dafür und dann geht diese Schritte in diesem Glauben. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder irgendwas nicht ganz klar ist, kommt einfach zu mir. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass es immer wieder lebt und wie gut es ist, dein Wort zu studieren, Herr. Vergib mir, dass ich das so wenig tue. Vergib mir, dass ich das so sehr begrenze auf Gemeindearbeit und auf verschiedene Dinge, die so in meinem kleinen Zaun drin sind, in meinem kleinen Horizont, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du hier in dieser Gemeinde und in der ganzen Stadt, in allen Gemeinden wieder was tust, Herr. Mehre unseren Glauben, Herr, und hilf uns, in dem Glauben, den wir von dir schon bekommen haben, Entscheidungen zu treffen für dich, egal was andere sagen. Herr, nimm uns unseren Stolz, weil dieser Stolz hält uns oft davon ab. Es ist uns zu wichtig, was andere um uns herum sagen, wenn wir vielleicht einen Job annehmen, der jetzt nicht die wirtschaftlichste Lösung ist. Oder wenn wir vielleicht irgendwas tun, was für andere völlig sinnlos erscheint. Herr, dann nimm uns unseren Stolz und hilf uns, dir zu vertrauen und einfach diese Schritte zu gehen, Herr. Denn wir wollen, dass du was tust. Wir sind verzweifelt als Christen in diesem Land, Herr. Dieses Land ist so tot, geistlich. Und wir wollen eine Erweckung, Herr. Wir wollen, dass du wieder Wunder tust unter uns, Herr. Deshalb vergib uns, Herr. Reinige uns und befähige uns heute Abend, jeden einzelnen von uns, im Glauben zu wandeln, Herr. Danke, dass wir nicht genug Glauben haben müssen. In dem Sinn, du hast gesagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, könnt ihr das und das tun. Herr, hilf uns stattdessen heute Abend zu realisieren, dass du uns längst den Glauben gegeben hast, Herr, um die Schritte zu tun, die wir wissen, die wir tun sollen, Herr. Und dann hilf uns, das auch zu tun, in deinem Namen. Amen.